Deutschlandfunk.
Wie dunkel hätten Sie es gern?
Wollen Sie Naturkatastrophen nacherleben?
Erdbeben, Fluten, Tsunamis?
Oder lieber Industriekatastrophen?
Tschernobyl etwa gilt als Geheimtipp. Und Solo East Travel bringt Sie hin.
Sie könnten Tatorte schauriger Verbrechen besuchen.
Sklavenmärkte. Oder die Folterkeller der Inquisition.
Das lettische Gefängnis Karosta mit seiner historischen Realitätsshow schaffte es in die Bestenliste eines New Yorker Reisemagazins.
Ein ehemaliger Militärknast im Hafen von Riga, in dem einst revolutionäre russische Matrosen, später Wehrmachtsdeserteure, dann Stalinopfer vegetierten.
Indem der Tourist heute in Sandalen antritt und zack, zack, abgeführt wird. Er muss die Hände ans kalte Mauerwerk pressen, wird durchsucht, angebrannt, weggesperrt.
Freunde besonders extremer Abenteuer,
so heißt das im Prospekt,
dürfen über Nacht bleiben. Irgendwann werden sie zum Verhör abgeholt.
Hier ist alles echt. Und die Gefängniswärter sind weiß Gott keine barmherzigen Schwestern.
Wer mag noch faul an hübschen Stränden räkeln?
Wenn er echtes Elend in den Slums von Johannesburg, Mumbai und Jakarta sehen kann.
Wenn er Schützengräben und Bunker erkunden.
Und alte Schlachten noch einmal schlagen kann.
Zum 150. Jahrestag der Bürgerkriegsschlacht von Gettysburg, Pennsylvania, im Juli 2013, kamen 235.000 Besucher.
Beim Reenactment der Wiederaufführung der Schlacht spielten über 8.000 Darsteller mit.
3 Tage für nur $69, Kinder nur $29.
Wenn in Warzone-Tours in mehr als 50 Hochrisiko-Umgebungen in aller Welt absetzen kann.
Irak, Beirut, Mexiko, Afrika.
Wo es Wildnis, Öl und AK-47 im Überfluss gibt.
Und Kidnappings von unübertroffener Brutalität.
Wenn er in Hiroshima die Verheerungen der Atombombe erleben darf.
Wenn er in Kambodscha, in Ruanda, in Auschwitz die schlimmsten Menschheitsverbrechen nachfühlen darf. Massaker? Völkermord? Industriell betriebene Tötung?
Dark tourism is really about the packaging up of death and disaster for the visitor economy.
Das Grauen hat Hochkonjunktur. Death, Disaster and Destruction.
Dark Tourism. Vergnügungsreisen ins Grauen. Ein Feature von Tom Schimek.
Auf dem Pier 33 im Hafen von San Francisco stehen sie Schlange, die Touristen. Schieben sich durchs Zickzack des Personenleitsystems über die kleine graue Gangway auf das Fährschiff. Wollen den berüchtigten Knast sehen. Frauen, Männer, Kinder, alle Hautfarben, jedes Alter. Auf nach Alcatraz zur Gefängnisinsel.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Wir erfahren jetzt, wo die Schwimmwesten und die Rettungsboote sind. Dass man nicht auf den Bänken stehen und die Kinder stets im Auge behalten soll.
Dass man nicht rennen, sondern gehen und sich an den Geländern festhalten und das Gepäck stets bei sich behalten soll.
Und von Fremden keinesfalls Pakete annehmen darf.
Dass es auf der Insel steile Anstiege und tückische Abhänge gibt.
We hope that you enjoy your cruise. And thank you for sailing with Alcatraz Cruises.
Seit 1973 ist das Island ein Museum. Gut 50.000 neugierige Menschen kamen 1973 im ersten Jahr.
Jetzt sind es über 1,4 Millionen.
Alcatraz, the most infamous island in the world.
Im Halbstundentakt legen der Alcatraz Clipper und der Alcatraz Flyer ab und verfrachten die Massen auf das düstere Eiland. Wohl organisiert, geräumig, videoüberwacht, mit Mülltrennung.
Mit Cola, Chips, Brezeln und zuckersüßen Muffins.
Mit Kapitän William und seiner Crew, Dave, Steven, Drew und Crystal.
Im Aufgang zum Oberdeck hängt das Corporate Mission Statement, in dem festgehalten ist, dass der Kunde König ist.
Dass alles getan wird für seine Sicherheit und für die Umwelt.
Dass der Planet ein besserer werden soll. Die ersten Schritte auf Alcatraz. The Rock. Der Felsen ragt vor den Besuchern auf. Er steht heute unter der Regie des National Park Service.
Zum Vergnügen und Verständnis künftiger Generationen.
Ab 1861 sperrte man hier Kriegsgefangene ein. 1934 wurde der Ort zum hochsicheren Bundesgefängnis für maximal 300 Häftlinge. Bis 1963, als es zu teuer wurde, als die salzige Luft die Rohre und Stahlbewehrungen des Beton fast zerfressen hatte. In kargen Zellen, 1,52 Meter mal 2,74 Meter groß, hauste viel kriminelle Prominenz. Al Capone, George Machine Gun Kelly, der Vogelmann Robert Stroud und der Zugräuber Roy G. Gardner. Alcatraz ist ein Mythos, der in zahllosen Büchern und Spielfilmen fortlebt. So ein Klassiker verkauft sich gut. Die Besucherströme werden durch Geländer, Ketten, Schilder gelenkt. Alles scheint perfekt organisiert.
Well, hi, good morning, everybody. Welcome to Golden Gate National Recreation Area's Alcatraz Island.
Nicht weit vom Anleger entfernt, auf einer Kiste, steht Ranger Tom. In grüner Uniform, mit dem typischen Hut der Parkwächter, oben eingedellt wie eine Zitruspresse.
They all mean information. That's what I'm all about. I'll give you the information to make your day out here efficient and productive, so you can see everything.
Ich werde Ihnen Informationen geben, die Ihren Tag hier draußen effizient und produktiv machen, damit Sie alles sehen können.
Die Broschüren auf dem Ständer links sind in Englisch, die rechts in anderen Sprachen.
Important to know, everything here on this island is protected by federal law. You can't take home a piece of the rock.
Wichtig zu wissen, alles auf der Insel ist per Bundesgesetz geschützt. Sie dürfen kein Stück Felsen mit nach Hause nehmen. Essen, trinken und rauchen dürfen Sie nur hier unten am Dock.
Ranger Tom hat diese Ansprache sicher schon 1000 Mal gehalten. Aber er macht es launig, reißt allerlei Witzchen.
Verpassen Sie nicht das letzte Schiff. Es wird hier draußen nachts wirklich kalt. Gucken Sie sich alles genau an. Genießen Sie Golden Gate Erholungspark Alcatraz.
Oh yes.
We've done that before, man.
Once or twice. Oh, okay.
Ein Tourist fragt Tom nach dem Weg.
You walk up to the water tower and then you take the final stroll up to the prison. Scary.
We come for the scare?
Yes.
Kommen Leute um des Schreckens willen?
They're surprised by the fact that it's really not all that scary.
Oh ja. Und dann sind sie überrascht, weil es nur öde und dunkel ist.
Ein Besucher will wissen, ob es Gespenster gibt. Tom lacht nur.
Also ich weiß, dass an bestimmten Memorials, wo ich war, Leute reingekommen sind und die erste Frage war, wo sind die Knochen? Das ist, warum ich hier bin und das will ich sehen. Und wenn man gefragt hat, warum, dann ja, weil das mir die Realität zeigt und ich dadurch am meisten mitnehme und lerne. Nichts durchgelesen, kein Guide, sondern zack, gleich in die Kammer mit den Knochen. Und dann, ja, das war's dann auch. Das war die ganze Erfahrung, auf die sie hinaus wollten.
Ja, es gibt ihn, diesen Schauer des Grauens, den Reiz des Todes, sagt Mona aus Berlin. Derzeit Doktorandin an der University of Central Lancashire in Preston, England.
Ja, also das glaube ich schon. Wenn ich das bei mir selbst so beobachten kann, auf jeden Fall. Also ich bin nach Ruanda nur gefahren, um mir die Memorials anzugucken. Mich hat das total fasziniert, weil ich bin auch jemand, der sich alles anschaut. Und irgendwas kitzelt mich da schon. Sonst würde ich mich damit nicht befassen, auch nicht als PhD, weil es ist ja schon sehr grausam.
Am Institute for Dark Tourism Research wird todesbezogenes Reisen und die Kommerzialisierung von Tod und Desaster erforscht. Mona promoviert über Produktion und Konsum von Gedenken in Ruanda, wo 1994 ein großes Morden stattfand, wo geschätzt etwa 1 Million Menschen binnen 100 Tagen getötet wurden. Wie dark darf es denn werden?
So dark wie möglich, würde ich sagen. Also so realitätsnah wie möglich.
Seit etwa 20 Jahren gibt es solche Forschung. Die neue Wissenschaft hat zur Selbstetikettierung allerlei Begriffe ausprobiert.
Die Angelsachsen, die zuerst kamen, versuchten es mit Heritage Atrocity Tourism, Morbid Tourism, Grief Tourism und Blackspot Tourism. Die Franzosen steuerten Tourisme de la Désolation bei, die Deutschen Gruseltourismus.
Durchgesetzt hat sich Dark Tourism, dunkler Tourismus.
Oder etwas vornehmer, Thanatourismus.
Nach dem griechischen Totengott Thanatos, der dort wandelt, wo sich Tag und Nacht begegnen.
Den Begriff hat 1996 ein gewisser John Lennon geprägt, Professor der Glasgow Caledonian University.
Ein Pionier, der sogleich darauf verwies, dass dies kein neues Phänomen ist, dass schon die Schlacht von Waterloo ein Zuschauermagnet war.
Es ist die menschliche Faszination über unsere Fähigkeit, Böses zu tun. Die menschliche Faszination über den Tod.
Ein Cocktail aus echtem Geschichtsinteresse, Voyeurismus
und dem, was die Forschung so nüchtern Kommodifizierung nennt. Die Verwandlung in eine Ware, die Verpackung von Erleben.
Normiert, perfekt organisiert, leicht zugänglich, erschwinglich.
Die Industrialisierung des Gefühls.
Die Kreation von Kitsch.
Menschen wollen Touristen in Kriegsgebieten sein, während der Krieg noch passiert. Sie scheinen großen Appetit zu haben, sehr nah heranzukommen, während das Blut noch tropft. Dieser Appetit ist grenzenlos und die Nachfrage treibt ihn schneller und schneller an.
Im Museumsladen gibt es neben den üblichen Magneten, Cappies und Kaffeebechern, den Thermoskannen und T-Shirts auch Essnäpfe aus Blech, echte Gefängnisseife und einen symbolischen Schlüssel, damit man später beim Erzählen ein bisschen Knast vorzeigen kann. Für jene, denen der Weg bergan zu beschwerlich ist, stehen ein paar zusammengespannte Wägelchen bereit, wie man es aus Vergnügungsparks und pittoresken Städten kennt. Man stapft an Gittern vorbei, an Wachtürmen und hohen Mauern, am Wasserreservoir, am Leichenhaus. Blickt über die Bay. Eine 1A-Aussicht. Schön hier, wenn man nicht eingesperrt ist.
Das Erste, was man in Alcatraz lernen muss, ist, halt den Mund, beweg dich mit dem Rücken zum.
Am Eingang zum Gefängnis bekommt jeder den Audioguide ausgehändigt. Ein kleines Gerät, das an einem Band um den Hals baumelt. Dazu einen Kopfhörer.
Herzlich willkommen im Gefängnis Alcatraz.
M. Whitey Thompson.
Und so laufen hunderte Besucher aus aller Welt lauschend durch den Knast. Werden von den Stimmen ehemaliger Wärter und Häftlinge wie an einem unsichtbaren Band durch die Gänge gezogen. Gehen auf in den Geschichten.
Man war bloß eine Nummer, hatte keinen Namen. Ich war nicht Jim Quillen, ich war 586. Wir hassten das. Jeder will ein Individuum sein, ein Mensch. Nur, das war man auf dem Felsen nicht. Ich dachte, hier komme ich nie wieder raus. Hier sitze ich fest, bis ich sterbe. Gehen Sie bitte nach links. Weiter vorne sehen Sie zu Ihrer Rechten einen Durchgang, der die Grenze genannt wird.
He marched us into the cell house and we marched down Broadway
Der Broadway war der erste Stop für neu ankommende Häftlinge.
We went right down.
Wir mussten den ganzen Broadway heruntergehen, im Adamskostüm. Und all die Typen grölten vor Lachen.
Die Stimmen in den Ohren verlangsamen die Schritte der Besucher, ziehen sie hinein in die Geschichten, lassen den Ort lebendig werden.
Einer der berüchtigsten Gefangenen hier im Block D war der Mörder Robert Stroud, der sogenannte Vogel.
Stroud, Nummer 594, deutschstämmig, 1890 in Seattle geboren, verbrachte 54 seiner 73 Lebensjahre in Haft, ununterbrochen. Erst auf McNeil Island, dann in Leavenworth. Mit 13 floh er von seinem brutalen Vater. Mit 19 erschoss er einen Mann im Streit um Kitty, seine Geliebte. Später erstach er einen Mithäftling, dann einen Wärter. Hinter Gittern bestand er viele Fernlehrgänge mit Bravour, züchtete Kanarienvögel in seiner Zelle, begann ornithologische Bücher zu schreiben. 1942 kam er nach Alcatraz, ohne Vögel.
Wenden Sie sich nun bitte wieder den Zellen zu. Ganz rechts sehen Sie Zellen mit massiven grünen Türen, die Einzelhaft, das sogenannte Loch, die Zellen 9 bis 14.
Dieser Ort aus Eisen und Beton verströmt einen kuriosen Reiz. Die engen, kargen Zellen mit Klapptisch und Klappstuhl, der verlassene Kontrollraum.
Wenn Sie möchten, können Sie eine der Zellen betreten.
Ein paar knappe Lebensgeschichten, viel über den Gefängnisalltag auf dem Felsen. Noch mehr über die Ausbruchsversuche, die angeblich alle erfolglos waren. 14 waren es in den 29 Jahren, die das Gefängnis existierte. Im Mai 1946 versuchte es der Bankräuber Bernard Coy mit 5 Mitgefangenen.
Um zu entkommen, brauchte Bernie Coy die Schlüssel aus der Waffengalerie. Einer seiner Komplizen in Block D lenkte den Beamten in der Waffengalerie ab, während Coy den Wärter hier unten überwältigte. Um in die Waffengalerie zu gelangen, hatte Coy einen Stangenspreizer aus Ersatzteilen für Toiletten gebaut. Er kletterte an der westlichen Waffengalerie hoch. Der selbstgebaute Spreizer hing ihm um den Hals. Sehen Sie dort oben die Stangen, die sich zur Rückwand hinbiegen?
Er schlug genau den Wärter dort oben bewusstlos, warf seinen Komplizen die Schlüssel zu, keiner passte.
Bernie Coy was a Kentucky bank robber. He used his job distributing library books to move about the prison and to work out an escape plan with 5 other prisoners.
Die Schlacht von Alcatraz, zweimal verfilmt. US Marines feuerten 2 Tage lang auf die Insel. Coy und 2 Komplizen starben. 2 weitere wurden zum Tode verurteilt und in der Gaskammer von St. Quentin hingerichtet. 2 Wärter kamen um. 18 wurden verletzt. Es ist ein sanftes Grauen.
Gut auszuhalten.
So lebendig die Geschichten auch werden, sie bleiben Geschichte.
Sie berühren die Sinne, aber kaum den Verstand.
Alcatraz ist seit über einem halben Jahrhundert geschlossen.
Hier werden Stories konserviert, aber keine Fragen gestellt.
Das Gefängnissystem wird nicht zum Thema. Die Tatsache etwa, dass aktuell allein in Kalifornien gut 130.000 Menschen in Haft sind.
Kalifornien hat nicht einmal halb so viele Einwohner wie Deutschland, aber mehr als doppelt so viele Gefangene.
Die USA hat mit über 2,2 Millionen Häftlingen die größte Gefängnispopulation der Welt, proportional wie absolut.
Längst gibt es Hitlisten dunkler Orte. Immer ganz vorn Ground Zero in New York, das Konzentrationslager Auschwitz, die Ruinen von Pompeji, die Atomruine von Tschernobyl, die Strände des D-Day in der Normandie.
Im Internet findet sich gar ein Darkometer, auf dem hunderte von Orten in aller Welt nach ihrem Dunkelheitsgrad bewertet sind. Auf einer Skala von 1 bis 10.
Von der dritte Mann-Tour in Wien bis zur Geisterstadt Agdam in Nagorno-Karabach.
Von Gallipoli bis Wounded Knee.
Woher rührt er, dieser Lockruf des Dunklen, des Furchtbaren, des Bösen?
Schon die Gladiatorenkämpfe im alten Rom waren eine dunkle Attraktion.
Pilger, gerade die Christlichen, zog es schon immer an Todesstätten.
Im Mittelalter ergötzten sich manche an Henkerswerk und Hexenverbrennungen.
Am Blick auf das Elend der anderen.
Am 14. September 1884 berichtete die New York Times:
Slumming, eine modische Manie aus London, erreicht New York.
Zunehmend würden Gruppen neugieriger, feiner Ladies and Gentlemen die Slums der Stadt inspizieren. Etwa die Bowery im Süden Manhattans. Bars und Opiumhöhlen inklusive.
Mark Twain höchst selbst führte Reisegefährten durch das im Krimkrieg zerstörte Sebastopol.
Und schimpfte mit den Reisegefährten, weil sie Granatsplitter als Souvenirs einsammelten.
Thomas Cook organisierte Reisen zum Burenkrieg in Südafrika.
Als der noch gar nicht vorüber war.
Heute schießt man Selfies an Absturz- und Unfallstellen und postet sie stolz.
Auch in Pearl Harbor, vor dem Wrack der Costa Concordia.
Und an Tatorten, an denen just eben erst ein Amoklauf stattgefunden hat.
Ja, selbst im KZ.
In Janette, Pennsylvania, wurde im Februar 2015 ein 16-Jähriger wegen Mordes verhaftet. Er hatte ein Selfie mit seinem Opfer geschossen.
Aber das ist bestimmt kein dunkler Tourismus mehr.
Dark Tourism-Forscher interessiert die Präsentation des Dunklen, in welchen Kontext es gerückt wird und die Emotion des Besuchers.
Dieses faszinierende Wechselspiel von Neugier, Erschrecken und Mitgefühl.
Aber ich würde nicht sagen, dass das was Negatives ist, wie es oft dargestellt wird, voyeuristisch oder negativ. Ich finde, es ist wichtig, sich solche Sachen anzuschauen, sich damit zu konfrontieren.
Hello everyone, welcome to Alcatraz. How y'all doing? Yeah. I'm Ranger Matt. This is Sounds of the Slammer. It's a 10-minute long cell door demonstration, so if you guys want to see how the doors work, you're in the right spot, I guess.
12 Uhr, high noon. Ranger Matt lehnt lässig über der Brüstung der ersten Zellenetage, schickt ein Grinsen über die Touristenschar, packt die wuchtigen Hebel an der Wand, mit denen sich die Gittertüren der Zellenreihe einzeln in Gruppen oder in Toto bewegen lassen. Pure Mechanik. Für die gefährlichsten Verbrecher der Nation, erklärt er, habe sich die Bundesgefängnisverwaltung ein paar tolle Innovationen ausgedacht. Zum Beispiel diesen Slammer. Matt ist charmant. Das Publikum hängt an seinen Lippen. Warum, fragt Matt, didaktisch clever, will man hier keine schwingenden Türen?
Damit man sie nicht ins Gesicht bekommt.
Genau, 250 Pfund Stahl. Wumms, du stehst im dritten Stock. Du könntest zu Tode stürzen.
Matt redet nun, als wolle er jedem einzelnen Anwesenden dieses System verkaufen. Schließend erklärt er, sei auch langweilig.
Unlock, open, close, every one of these doors. Several times a day, every day for the rest of your career.
Und gefährlich, weil man ja beim Schließen direkt vor dem Gitter steht.
In front of the door. These are not solid doors, they're bars.
Die Insassen können dir eine Menge antun, während du da mit deinem Schlüssel herumfummelst und ans Mittagessen denkst, dir Sachen an den Kopf werfen.
Grab you, cut you. They can throw things at you.
Die Besucherschar ist verzückt. Gefährliche Verbrecher, das lässt Matt uns spüren, waren dank dieser unverwüstlichen Mechanik sicher verwahrt.
And this pull arm lever is like your shifter.
Matt, das Showtalent, kommt zum Höhepunkt.
I want you to be a guard, a CEO, a hack, a screw. And I want you to participate, earn your paycheck.
Ich will, dass Sie alle mitmachen.
My guys gonna participate.
Machen Sie mit.
All right. I'm gonna work the doors. You're gonna call out Rackham for me. So I need Rackham on three.
Sie müssen alle Rackham rufen. Auf drei. Los!
One, two, three! Did you guys believe that? I didn't.
Klang das glaubwürdig? Nein. Nochmal!
One, two, three! It's not a museum! You can yell!
Wisst ihr was? Das ist kein Museum. Ihr dürft brüllen. Beim dritten Mal klappt's. Alle zusammen.
One, two, three!
Das war gut. Das war der Sound des Slammers. Vielen Dank und einen schönen Tag.
Der Clipper holt die Menge ab. Hunderte kommen, Hunderte gehen. Das Schiff leert und füllt sich sofort wieder. Wir gruseln uns, wir begeistern uns. Wir fühlen mit.
Und kaufen dann ein Souvenir und eine kalte Cola.
Wir wollen viel erleben. Durchleben.
Gefühle sind erfolgsträchtig, verkaufsträchtig.
Ist es Abenteuerlust oder echtes Interesse?
Wie scharf ist beides getrennt?
Wie viel Betroffenheit ist im Spiel?
Wie viel Empathie, Engagement, Empörung?
Treibt uns der Wille zum Begreifen?
Oder doch eher die Lust am coolen Kick des geilen Bösen?
Besser als jeder Krimi, jeder Horrorfilm?
Weil es wirklich passiert ist, echt ist.
It's good. It's enjoyable.
I like the exposition and,
die meisten Touristen, die jetzt an Land kommen, sind begeistert. Auch wenn es ein bisschen deprimierend war, sagt deine Frau. Warum reist man an einem schönen Tag an einen deprimierenden Ort?
Da muss man einfach hin. Es ist der Mythos von Alcatraz.
Ich sehe das genau wie die Dame.
Gar nicht schockierend.
Ich fand's toll.
Ein Franzose sagt, sein Sohn sei ein wenig verstört.
Und der kräht dazwischen, es habe viele Tote gegeben.
Es war wunderbar. Das machen wir nochmal.
Ein Erlebnis fürs Leben.
Il y a tout plein de morts. Mais si, il y a la guerre. Oh.
Der französische Fotograf Ambroise Tesnas hat 2012 eine Ausstellung und dann eine Bildband über dunkle Stätten des Tourismus gemacht. 2004 war er zufällig in Sri Lanka, als der große Tsunami kam.
Ich war dort, als der Zug Queen of the Sea vom Tsunami in den Dschungel gespült wurde.
Das Bild hat ihn nie losgelassen. Wie auch der Umstand, dass der Zug 4 Jahre später noch immer im Wald lag, zu einer Pilgerstätte geworden war. Auch hier wurden Selfies gemacht. Fasziniert besuchte Tesnas mehr als 1 Dutzend Schreckensschauplätze in aller Welt. Ground Zero, Ruanda, Auschwitz. Auch den John F. Kennedy Assassination Trail in Dallas, Texas. Und die Ruinentour in der chinesischen Provinz Sichuan. Dort starben 2008 bei einem Erdbeben mehr als 80.000 Menschen. Die Bilder sind oft spektakulär, aber trotzdem angenehm unsentimental. Er reiste immer mit Touristengruppen, um die Neugier auf die Katastrophe, die manchmal nur noch Gier ist, besser studieren zu können. Um eine neue Tendenz zu zeigen. Das, was Professor Lennon aus Glasgow den Pull-Faktor des Makabren nennt.
In unserer Zeit sind wir durch Nachrichten, Kino und Videospiele so nah am Tod. Und zugleich ist der Tod in unserer zeitgenössischen Gesellschaft weit entrückt.
Die englische Ausgabe seines Bildbands trägt den Titel I was here.
I was here. Das ist der Satz, der sich überall findet. Hingekritzelt, eingeritzt. Selbst in Thule Slang, dem einstigen Sicherheitsgefängnis 21 der Roten Khmer in Phnom Penh, Kambodscha. Ein Folterzentrum, das vorher ein Gymnasium war. Überall Fotos der Täter und Schädel der Opfer. Ein makaberer Ort. Die Galgen, die großen Krüge, die wie überdimensionierte Blumentöpfe aussehen. Hier wurden Menschen untergetaucht und ertränkt. Und dann steht da in einem völlig leeren Raum dieses rohe, eiserne Bettgestell. Auf ihm wurden die Elektroschocks verabreicht. Eindrücke, die sich einbrennen. Auf Gemälden sind die Qualen abgebildet, die Peitschen und Fesseln, das Nägel ausreißen und die Wasserfolter. Der Eifer der jungen Täter, erschreckend präzise. Sie sind in einem naiven Stil gemalt, der in einem grotesken Kontrast zum dargestellten Schrecken steht. Man vergisst sie nie.
An einem kalten Januartag unter einem bleigrauen Himmel geht es nach Auschwitz, im polnischen Oświęcim. An jenen Ort, der wie kein anderer für die Nazi-Barbarei steht. Für organisierten, industriellen Massenmord. Für den Holocaust. Als Auschwitz-Birkenau, deutsches nationalsozialistisches Konzentrations- und Vernichtungslager, steht das KZ sogar in der Weltkulturerbeliste der UNESCO, was einen irgendwie zynischen Beiklang hat. Auf darktourism.com erreicht das KZ Platz 1 mit einem Darkometer-Wert von 10. Die 1,5-stündige Busfahrt von Krakau ins Herzstück des europäischen Grauens kostet gerade mal 7 Zloty, knapp 1,70 Euro.
We're going to Auschwitz.
Zwei junge Spanierinnen kaufen eine Rückfahrkarte.
Hey Tom,
Philip Stone. Hi. So what's your plan of action?
Dr. Stone steht am Eingang des Auschwitz-Museums. Er ist Chef des Institute for Dark Tourism Research an der University of Central Lancashire. Mittelgroß, kompakt, die Glatze wird von einer hellgrauen Schiebermütze warm gehalten.
UCLan students, can you follow me, please?
Dr. Stone hütet seine Studentenschar. Knapp 50 junge Frauen und Männer auf Studienreise, auf einem Field Trip ins KZ.
I'm just gonna follow them around. That's my, yeah.
Ich folge ihnen einfach. In der Gruppe sind Studenten des Business Management und der Soziologie. Sie haben sich bei mir mit der Soziologie des Todes, dem Management von Besuchszentren, der wirtschaftlichen Bedeutung und dieser größeren Sache beschäftigt, die wir Dark Tourism nennen. Das hier ist der krönende Abschluss ihrer Studien.
Yeah, you with me?
Auschwitz, ein Höhepunkt.
I've been Auschwitz more times than the healthies. Yeah, I've been about 12, 14 times now, yeah.
Ich war öfter in Auschwitz als gesund ist. 12 oder 14 Mal inzwischen.
Wo noch?
Oh. I've been at Ground Zero quite a few times.
Ein paar Mal am Ground Zero, auf den Killing Fields in Kambodscha. Ich muss für meine Forschung an viele, viele Orte.
Die Studentenschar setzt sich in Bewegung, stapft durch das berüchtigte Tor mit dem Schriftzug Arbeit macht frei ins Stammlager Auschwitz I. Voran läuft Fremdenführer Bartek. Er spricht in ein kleines Mikrofon. Die Gruppe lauscht ihm über drahtlose Kopfhörer, sieht seine Atemwölkchen. Bartek zeigt die Baracken, die Rampe, die Schornsteine, die Berge von Haaren, von Schuhen, von Koffern, Kämmen, Kochtöpfen, die leeren Zyklon B-Dosen, die Schautafel mit der Bedeutung der Sterne und Winkel, jene Aufnäher auf der Lagerkleidung, mit der die Gefangenen markiert wurden. Jude, Krimineller, Asozialer, Immigrant, Zigeuner, Zeuge Jehovas, Homosexueller, politischer Schutzhäftling. Er zeigt die Karte mit den Lagern und den Fabriken hier und die Karte mit Pfeilen aus ganz Europa, die veranschaulicht, von wo überall die Opfer hierher gebracht wurden. Am Ende der Lagerstraße zeigt er die schwarze Wand, schildert fast schon lakonisch, wie tausende Menschen nackt an diese Wand gestellt und erschossen wurden. Er führt uns nebenan durch Block 11 in die Hungerzellen, die Dunkelzellen, die winzigen Stehzellen, etwa 90 mal 90 Zentimeter groß, in die bis zu 4 Häftlinge gepresst wurden. Stone diskutiert mit Laureen, einer Studentin.
It's really weird because you can tell like it's like an attraction. It feels weird because it is an attraction. That,
yeah.
And you can see that. I can feel that.
Es ist sehr gut, aber es fühlt sich auch wie eine Attraktion an. Das nimmt etwas von dem weg, was es war, weil es so massenhaft ist. All diese Schuhe. Anstatt sich zum Beispiel auf eine Person zu fokussieren, die hier gestorben ist.
You can tell it's like an attraction in a way.
So the individual narrative is lost.
Und dadurch, denke ich, geht das Individuelle verloren.
Ja, denke ich auch.
Und das ist so wichtig bei der Überlieferung, dass sie unsere Empathie anspricht, mit Menschen, zu denen wir in Beziehung treten können.
Man fühlt sich viel verbundener, als wenn es einfach heißt, da sind Zehntausende gestorben. Es ist schwer, da ein Gefühl zu entwickeln, bei einer so riesigen Menschenmenge.
Laureen ist hin und her gerissen. Als Wissenschaftlerin und Mensch.
Es bricht einem das Herz. Und doch hätte ich gedacht, dass es mich mehr berührt, weil es diese Massenperspektive ist. Wie ein Schock.
Because it's so unbelievable, like what happened here. It's just,
es scheint unwirklich, weil es so unglaublich ist, was hier passiert ist. Es tut weh. Du siehst die Berge abrasierter Haare und bekommst eine Gänsehaut. Es wirkt unglaublich und du verstehst es weniger, als du eigentlich willst.
Dr. Stone sucht Abstand, will wissenschaftliche Distanz halten. Er guckt die Lagerstraße herunter und denkt über das nach, was er die Produktion von Erlebnissen nennt.
I think, yeah, there's two sides of the coins here. We're talking about consumption, which is the experience.
Die Sache hat zwei Seiten. Wir sprechen über Konsum, über das Erlebnis. Du siehst hier in Auschwitz heute eine Menge junger Leute, die in Gruppen hergebracht werden. Wir alle sind Teil der Tourismusindustrie. Zum einen geht es um das Lernen, um Erinnerung, um die Memorialisierung der Tragödien und Gräueltaten, die hier geschehen sind. Genauso aber darum, wie das gemanagt wird als Attraktion. Denn es ist eine. Wir müssen verstehen, was die Attraktion ist. Das interessiert mich mehr als alles andere. Wenn Menschen solche Orte besuchen, was folgt daraus für die Geschichte, für die Überlieferung und für die Gesellschaft als Ganzes?
Der Kontrast zu den lausigen Zellen, die Stube des Blockführers, der aufgeräumte Schreibtisch, das Hitlerbild an der Wand, die Tafel mit den Namen der Zelleninsassen, die urdeutschen Wörter, Standortfunkstelle, Spruchnummer, Sonderkommando. Alles so ordentlich. Von vergessen kann keine Rede sein. Die Zahlen steigen. 2001 kam knapp eine halbe Million Besucher nach Auschwitz. 2010 gut eine Million. 2014 waren es schon 1,5 Millionen. Es steckt viel Logistik dahinter, all die Gruppen durch das Gelände zu lotsen. Es ist ein steter Strom, der durch die Lagerstraßen und durch die Baracken läuft. Treib auf, treib ab. Stacheldraht, viel grober Backstein. Bartel führt uns am Sammelgalgen vorbei zur ersten Gaskammer. Dann ist Mittagspause.
Aber, also jetzt gerade, heute Morgen, habe ich mich nicht so damit identifizieren können.
Mona aus Berlin, die über das Gedenken in Ruanda promoviert, sitzt in einem kleinen Fastfood-Restaurant gleich neben dem Museum. Vielleicht wirkt Ruanda einfach stärker auf sie.
Ja, das glaube ich auf eine Art schon. Das ist ziemlich schockierend eigentlich.
Wobei Ruanda heute, gut 20 Jahre danach, als Schweiz Afrikas gilt. Mona hat ein Paper darüber geschrieben, wie sehr der Völkermord hier immer mehr Teil des Tourprogramms wird. Grüne Hügel, Gorillas und Genozid.
Gerade in Ruanda sind die Memorials ja viel roher noch. 20 Jahre ist ja nichts. Und die Guides, die sind auch alles Zeitzeugen. Also jeder hat eine sehr große Geschichte da und ist irgendwie mit den ganzen Events verbunden. Und hier merkt man halt die zeitliche Distanz sehr.
Also ich finde, dass vor allem diese Herberge...
Ihre Freundin Franziska mischt sich ein.
Fast das Schockierendste jetzt war, sogar krasser als in der Gaskammer dann letztendlich zu stehen, weil es einem quasi die unmittelbare Verbindung zu den Personen, zu den Menschen liefert, weil es ja ein Teil von denen ist.
Franziska macht gerade Erasmus in Krakau.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir, glaube ich, ganz automatisch so ein bisschen auch meine eigenen Haare gefasst. So.
Gibt es ein Rezept für gutes, eindringliches, lehrreiches, nachhaltiges Erinnern?
Glaube ich nicht. Es ist schwierig. Ich versuche mit meiner Doktorarbeit vielleicht so ein bisschen einen Einblick darin zu gewinnen, wie man Memorials gestalten könnte, dass Leute zum Beispiel, wenn sie von der Gedenkstätte wegkommen, nicht total hoffnungslos sind und niedergeschmettert und denken, oh Gott, wie konnte das passieren, sondern dass man halt mit einer gewissen Hoffnung irgendwie rausgeht oder für sich selbst Konsequenzen zieht, wie man mit so einer Situation vielleicht in Zukunft umgeht oder wie man ein Active Bystander sozusagen sein kann, wenn es um Gewalt geht. Das, denke ich, ist halt wichtig, dass man nicht einfach die Fakten zugeschmissen kriegt, sondern dass man aktiv dann auch selbst was verändern kann, weil sonst ist der berühmte Spruch Never Again ja eigentlich auch nichts wert.
Was zieht uns an solche Orte? Was machen sie mit uns? Warum besuchen Menschen den Kriegstunnel von Sarajevo? das kasachische Atombombentestgelände Semipalatinsk und die Stätten des Sklavenhandels in Ghana.
Im Andenkenladen des Budapester Felsenkrankenhauses kann man sogar Gasmasken kaufen.
Warum locken in Berlin so viele Schattenorte, die Topographie des Terrors, das Holocaust-Mahnmal, der Stasi-Knast, die Mauerbrocken, die Bunkertouren, der Checkpoint Charlie?
Vielleicht, weil es gutes Histotainment ist. Weil man hier spannend inszeniert Geschichte begreifen kann.
Oder einfach, um noch ein Erlebnis obendrauf zu packen, noch ein Event abzuhaken, um, wie die Forscher sagen, das Makabere zu melken.
Kein Zweifel, das erregt uns. Die Katastrophen, die Trümmer, die Qualen, die vielen Toten.
2013 gab es in Deutschland gerade einmal 282 Mordopfer.
An jedem Fernsehabend aber müssen Hunderte sterben. Im Kino sowieso. Und in den Buchhandlungen biegen sich seit Jahren die Regale wegen des Booms im Spannungssegment. Wegen der Abertausend Krimis.
Wir sind jetzt abgehärtet.
Aber voller Gefühl. Voller Lust am Tod.
Im Bus geht es nun weiter, das kurze Stück bis zum Lager Auschwitz-Birkenau. Da sitzt noch ein Doktorand drin, Alex, 26, aus Manchester.
I am currently writing a PhD on the subject of dark tourism.
Er schreibt darüber, wie man Erleben organisiert und vermarktbar macht.
Yeah, yes. It's marketable, but also
ja, vermarktbar. Und auch, was man benutzerfreundlich nennen könnte.
Schilder, Erfrischungen, Toiletten.
Where they can and can't go, for example.
Die ganze Organisation. Auschwitz II steht auf flachem, grünem Land. Feucht, durchzogen von Gräben und Gleisen. Auch hier, wie an einer Schnur aufgereiht, die Baracken. Rundrum der Elektrozaun.
Was this one? It puts you on the spot.
Es packt dich an Ort und Stelle. Ergreift dich einfach stärker. Es bringt dich sehr, sehr nah an die Realität.
Close to the reality.
George, 43, aus Mauritius, studiert internationalen Tourismus und Business Management. Dark Tourism ist für ihn eine neue Dimension. Er hat schon 15 Jahre Tourismus hinter sich. Das sei, sagt er, irgendwann nur noch nett. Und für die Kunden meist eine Flucht vor dem Alltag.
Obviously you'll always have a group of people just for the thrill.
Sicher hat man immer welche, die nur für den Kick kommen. Aber die meisten, denke ich, schauen sich das wirklich an. Du spürst ja den Schrecken. Stell dir vor, wie schwer das für die Menschen hier war. Der Winter ist sehr kalt. Sie hatten fast nichts am Leib und mussten das überleben.
Es ist auch ein wachsendes Geschäft.
Das wächst, weil die Leute immer mehr nach dem Authentischen verlangen. Mehr als diesen touristischen Standard, den man immer hat. Das hier ist anders. Es ist eine neue Dimension.
Am Ende des Areals die Ruinen der Gaskammern. Das Mahnmal im kalten Wind. Emma, eine Studentin, steht da, einen dicken Notizblock umklammernd. Sie schreibt und schreibt.
I'm writing lots of notes about what things are authentic and things aren't authentic.
Ich mache jede Menge Notizen darüber, was hier authentisch ist und was nicht. Wie sie sich um das Haar und die Schuhe kümmern und solche Sachen. Ich schreibe eine Dissertation darüber, was hier verändert wurde. Darüber, dass nicht alles, was man hier sieht, so ist, wie es war.
Beispiel: Die Holzbaracken hier sind nachgebaut. Die echten wurden niedergebrannt oder dienten nach dem Krieg als Feuerholz.
Aber nirgendwo ist ein Schild, das sagt, dies sind Nachbauten.
Ist das so wichtig? Muss das dranstehen?
Ich finde ja, weil es den Leuten vorgaukelt, mit diesem Ort verbunden zu sein. Es täuscht sie irgendwie.
Eines Tages könnte sie selbst so eine Gedenkstätte leiten.
Ich weiß nicht, ob ich den Druck aushalten würde, wenn da Leute wie ich herumlaufen und jedes einzelne Detail genau analysieren.
Why not to do something? Maybe at least some of us
would be able to escape.
Bartek erzählt über Fluchtversuche und die furchtbaren Strafen, führt die Gruppe in eine der niedrigen Baracken. Beklemmend. Der harte Steinboden, die engen Verschläge, in denen die Gefangenen so dicht gedrängt schliefen, eingepfercht, in drei Reihen übereinander. Die Studentin Lei ist den Tränen nah. Nein, sie weint tatsächlich. Läuft zu Dr. Stone, fragt ihn fassungslos, warum hat Hitler die Juden so gehasst?
Den Juden wurde in der Geschichte oft für alle möglichen wirtschaftlichen und sozialen Probleme die Schuld gegeben. Sie dienten als Sündenböcke der Gesellschaft.
Sie haben sie also gehasst.
Lei kann es trotzdem nicht fassen.
Sie wollten alle ausrotten und eine nagelneue Rasse schaffen. Scheiß Hitler.
Lei wusste nicht, was mit diesem Kurs auf sie zukommt. Sie dachte, na ja, ein bisschen Geschichte.
But I never know we are going this deep to come here in a physically fixed state of things.
Ich habe nicht geahnt, dass wir so tief gehen, dass wir hierher kommen und das alles sehen würden.
Die Reisegruppe steuert auf ihren Bus zu.
I think what Auschwitz is, it's almost a blueprint for hate.
Auschwitz ist geradezu eine Blaupause für Hass. Das ist so lange in Ordnung, wie es um den historischen Diskurs geht. Meine Forschung hat sich mit dem beschäftigt, was wir erwachende Antriebe nennen. Was bewegt Menschen, die hier waren, nach 2-3 Wochen, wenn sie Zeit hatten, nachzudenken? Wenn wir uns in Zahlen verlieren, gewinnt Auschwitz.
Then Auschwitz wins.
Im Bus geht die Debatte weiter. Über säkuläres Pilgern und die Konstruktion von Moral, über die Flut der Reize, die Verhärtung der Seelen und die Verrohung der Sehgewohnheiten.
So when we visit these sort of places like Auschwitz, what we need to do is try and relate it back to ourselves and our own relevant worlds.
Wenn wir Orte wie Auschwitz besuchen, versuchen wir den Bezug zu uns und der für uns relevanten Welt zu finden, um unserer Geschichte und unserem dunklen Erbe Sinn zu geben. Die Gefahr ist, dass die Medien allen Tod keimfrei machen. Also brauchen wir Dark Tourism als Ausschlupf, um uns zurückzubringen in eine Realität von Tragik und Grausamkeit.
Es sind ganz verschiedene Dimensionen. Am Ground Zero kannst du zum Beispiel Schlüsselringe kaufen. Und alles ist metallisch und sauber und rein.
Emma mag das Dunkle, war schon immer ein bisschen gothic. Sie kenne Leute, die fänden Auschwitz langweilig, weil es kaum Einschusslöcher gibt, keine Knochen und kein Blut. Was berührt uns noch? Früher, sagt Emma, seien die Leute bei Dracula im Kino ohnmächtig geworden.
Das ist noch nicht lange her. Für die war das wirklich entsetzlich. Ich denke, die Leute suchen... Thrill ist das falsche Wort. Sie wollen schockiert und unterhalten werden durch Tod. Was ziemlich fürchterlich ist.
Und dabei Popcorn essen.
Aber ist die Empathie nicht total eigensüchtig, wenn du damit nichts zu tun hast? Ich fühle immer mit den Opfern. Und dann fühle ich mich egoistisch, weil ich emotional werde. Ich war davon nicht betroffen, meine Familie auch nicht. Was gibt mir das Recht, bestürzt zu sein? Es steht mir nicht einmal zu, darüber eine Träne zu verdrücken. Es käme mir vor, als nehme ich es dadurch denen weg, die das wirklich erlebt haben.
Dark Tourism. Vergnügungsreisen ins Grauen. Feature von Tom Schimmick. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Guido Lambrecht und Justine Hauer, Andreas Potulski und Sigrid Burgholder. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Katrin Fidora. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp.